Der Kiez bröckelt von Sabine Riedl. Am Berliner Friedrichshain geraten sich Chaoten, Altlinke und Neureiche ins Gehege. Was Baumann nicht in den Sinn will: Warum die Kinder der Provinz nicht in der Provinz Häuser besetzen, in Mainz oder Freiburg oder wo auch immer sie zu Hause sind. Stattdessen kommen sie nach Berlin. Als wäre Berlin noch immer der Ort, an dem die Kinder der Kleinstädte ihre rebellische Phase am wirkungsvollsten in Szene setzen. Was der ehemalige DDR-Dissident und Hartz-IV-Bezieher Baumann nicht kapieren kann: Warum die verhätschelten Söhne und Töchter der Demokratie nachts auf Berliner Hausdächer steigen und in riesigen Lettern, die noch vom Kreuzberger Spreeufer sichtbaren Lettern, Deutschland verrecke, auf Dachziegel pinseln. An einem frühen Februarmorgen 2011 stürmte ein Sonderkommando der Polizei das Haus Liebigstraße 14 im Berliner Bezirk Friedrichshain und nahm mehrere Personen fest. 2500 Polizisten waren an dem Einsatz beteiligt, der um 4.37 Uhr begann, als Schaulustige und Sympathisanten unter großem Gejohle die ersten Beamten begrüßten, die auf den Dächern der Nachbarhäuser Scheinwerfer installierten, und nach Augenzeugenberichten um 14.15 Uhr endete, als das Objekt, im Szenejargon Liebig 14 genannt, an seinen Eigentümer übergeben wurde. Dass 25 Hundertschaften im Einsatz waren, um die gerichtlich erwirkten Räumungstitel eines einzelnen Berliner Bürgers gegen eine Handvoll Mieter durchzusetzen, diese Unverhältnismäßigkeit umgab den Widerstand der hinausgeklagten Bewohner nachträglich mit der Aureole des Heroischen. Vielleicht wäre die Geschichte der Liebig 14 in der reichen Geschichte Berliner Hausbesetzungen nur eine unter ferner liefen geblieben, hätte sich die disziplinierende Hand der Staatsmacht nicht ausgerechnet gegen ein Hauskollektiv in Friedrichshain gerichtet. In diesem Reservat linker Alternativkultur, auf die Dunkel der Schatten der Gentrifizierung fällt. Dabei waren die Männer und Frauen der Liebig 14, die man je nach politischem Standpunkt Chaoten oder Saboteure eines neoliberalen Spekulantentums nannte, bei den linken Aktivisten in Friedrichshain nicht unbedingt beliebt. Sie galten als ideologisch nicht klar geeicht und standen im Verdacht, letztlich nicht mehr zu wollen als ein billiges Quartier im hippen Kiez, mit der Option auf Partys bis zum Morgengrauen. Zwar fühlten sie sich der 1. Mai-Folklore verpflichtet und schmückten folgsam ihre Straße mit Klassenkampftransparenten, aber was so heroisch ist an Spruchbändern, die im lauen Maiwind am Balkongeländer flattern, das soll man einem Mann wie Baumann mal erklären, der zu DDR-Zeiten schon mehr riskierte, indem er sich die Haare schulterlang wachsen ließ und fortan als Gammler dem SED-Staat verdächtig und eine Observation wert war. Die redeten immer von Aktionen, erinnert sich ein Anwohner der Liebig 14. Aber dann fehlte ihren Aktionen der große politische Gestus. Und wenn sie mit grobem Pinsel einen behördlich nicht genehmigten Zebrastreifen auf das Straßenpflaster vor ihrer Haustür malten, dann hatte das wenig von revolutionärem Kampf, sondern erinnerte eher an die fröhliche Anarchie eines außer Kontrolle geratenen Kindergeburtstags. Das Haus war kunterbunt mit Graffiti und den szeneüblichen Slogans der Weltverbesserungsprosa besprüht: Eat the rich. Und in all dieser Farbigkeit leuchtete in weißen Lettern: Das Leben ist kein Ponyhof, wie ein alternativer Kalenderspruch an der Eingangstür. Es war ein harmloser Sinnspruch, der sich an jenem Februarmorgen 2011 auf dramatische Weise erfüllen sollte. Konfrontiert mit der Räumungsaufforderung war man in der Liebig 14 entschlossen, das Terrain nicht kampflos aufzugeben und den Fußtruppen des Rechtsstaats einen würdigen Empfang zu bereiten. Türrahmen wurden mit Bitumen ausgefüllt, Drähte gespannt, Eingangstüren und Treppenhaus mit schwerem Mobiliar gesichert. Der Kampfgeist erlahmte selbst in der Nacht nicht. In der Dunkelheit sahen Anwohner und die Spähtrupps der Ordnungsmacht Lichtbögen aufleuchten, was auf umfangreiche Schweißarbeiten schließen ließ. Der Tag der Räumung rückte näher und der traurige Gedanke einer unabwendbaren Niederlage ließ sich als ungebetener Gast in den Räumen dieser zur Trutzburg verwandelten Liebig 14 nieder. Die Männer und Frauen mussten sich ähnlich mutlos und verloren gefühlt haben wie vor langer Zeit die zum letzten Abendmahl versammelten Jünger Jesu. In dieser dramatischen Situation wandten sich die Frauen und Männer der Liebig 14 dorthin, wohin sich der Mensch, selbst der religiös Indifferente, in höchster Seelennot wendet. Sie klopften an die Pforte der Galiläakirche. Das hatte zunächst ganz pragmatische Gründe. Das Gotteshaus liegt nur 100 Meter Luftlinie vom räumungsbedrohten Haus entfernt, nur ein paar Schritte von jener Kreuzung, wo die Liebig auf die Rigastraße trifft. Zudem beherbergt die Kirche, die schon lange keine liturgischen Dienste mehr erfüllt, eine Dauerausstellung, die unter dem Titel »Wartet nicht auf bessere Zeiten« die Geschichte der DDR-Jugendopposition dokumentiert. Der appellative Charakter der Ausstellung musste den Bewohnern der Liebig wie eine persönliche Einladung geklungen haben. Es waren vier junge Männer, die an einem eisigen Wintertag auf dem Podium vor dem Hochaltar im ungeheizten Kirchenschiff saßen, Schirmmützen und Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, die Hände in Jackentaschen vergraben. Ringsum auf den Stellwänden waren die Bilder einer nonkonformen Jugend zu sehen, die mit Igelfrisur und Punkkostüm die in nichts zu überbietende Biederkeit der DDR-Alltagskultur herausgefordert hatte. Der Staat bedroht uns mit seiner ganzen Macht und Gewalt, sprach einer der Männer düster vom Podium, in dem vom Scheinwerferlicht erhellten Kirchenraum hinein, wo die geladene Presse auf ihre Geschichte wartete. Sie hatten die Pressekonferenz formlos eröffnet. Es gab nicht die sonst üblichen Teller mit den fächerartig arrangierten Keksen und auch nicht den üblichen lauwarmen Kaffee aus Thermoskannen. Die Männer dachten auch nicht daran, ihr Inkognito preiszugeben, und ihre Kapuzen wollten sie auch nicht abnehmen. Schließlich hatten sie sich in einem Milieu eingerichtet, in dem es nicht üblich ist, Namen zu nennen, und in dem man, um unliebsamen Besuch auszuschließen, auf der Namensleiste neben dem Klingelknopf wahlweise als Jesus oder Gott firmiert. Nur die Spielregeln eines Paketzustelldienstes zwingen gelegentlich zur vorübergehenden Enttarnung, und so kann man auf einem handgeschriebenen Zettel neben der Klingelleiste lesen: Paket für Schmidt, bitte bei Gott abgeben. Sie wollten keine Namen nennen, wollten keine Fotos und Kameraaufnahmen wollten sie schon gar nicht. Als die ersten Journalisten drohten, die Kirche zu verlassen, einigte man sich auf einen Kompromiss. Aufnahmen ja, aber nur von hinten. Und während die Hausbesetzer dem Auditorium eine Lektion in Sachen Kapitalismus und Staatswillkür erteilten, achteten sie auf ihre Körperhaltung und hielten ihren Gästen den Rücken zugewandt. Der prekarisierte Ex-DDR-Dissident Baumann, der seine staatlichen Alimente aufbessert, indem er für eine Mehraufwandsentschädigung in Höhe von 1,50 Euro pro Stunde Besucher durch die Ausstellung führt, hatte an diesem Morgen einen Logenplatz und freie Sicht auf dieses Affentheater. Was Baumann am meisten aufregte, war nicht so sehr das prätentiöse Auftreten der Männer, als wären sie nicht No-Name-Figuren der Hausbesetzerszene, sondern gesuchte Top-Terroristen. Was ihn am meisten erboste, war wieder einmal deren Herkunft, sowohl im geografischen wie im sozialen Sinn. Da war doch keiner aus Berlin. Die wussten doch vor 3 Jahren noch nicht mal, wo Berlin überhaupt liegt, schimpft Baumann. Auch ihr Hochdeutsch war ihm verdächtig. Wie die redeten in diesem elaborierten Studentencode. Nicht eine Spur von Berlinerisch. Weste, sagte Baumann damals zu ihnen in seiner direkten Art, weste, wie du sprichst. Du hast doch in 3 Jahren eine Anwaltskanzlei und dir gehören 3 Häuser und hier haust du so auf den Putz. Das waren alles kluge Leute. Denen standen doch auch im Kapitalismus alle Wege offen, sagt Baumann, der vom Schicksal weniger begünstigt im Arbeiter- und Bauernstaat erst auf dem Bau malochte, als Halbgebildeter im erweiterten Kreis der DDR-Intelligenz ja Aufnahme fand und schließlich nach West-Berlin emigriert war. Berlin ist ein Mythos. Der mythische Ort Berlin gilt noch immer als Trainingscamp für angehende Revolutionäre, als hochsubventionierte Komfortzone für lebensuntüchtige Künstler, als Abenteuerspielplatz für weltflüchtige Systemverweigerer. Auch der 1. Mai bietet hier mehr als die sonst übliche Kampfrhetorik hochbezahlter Gewerkschaftsfunktionäre. Es ist ein Volksfest mit dem Sound klirrender Fensterscheiben, sein Erregungspotenzial landesweit konkurrenzlos. Der 1. Mai in Berlin, das sind die Weltjugendfestspiele der Straßenkämpfer. Unter den international gut vernetzten Autonomen ähnlich beliebt wie die Berliner Filmfestspiele unter Cineasten. Tatsächlich sind die gemütlichen Frontstadtzeiten vorbei. Die Berlin-Förderung ist eingestellt und Berlin pleite. Seit dem Kassensturz versucht der Senat, seine Bürger auf Realitätssinn zu trimmen, lockt mit Millionensubventionen Investoren, betreibt einen forcierten Privatisierungskurs und schreckt auch nicht davor zurück, kommunale Versorgungseinrichtungen und Wohnungsgesellschaften an das globale Kapital zu verhökern. Akteure der Gentrifizierung entdecken den Charme und das Renditepotenzial sanierter Altbauten mit ihren Stuckaturen und schmiedeeisernen Balkonbrüstungen und treiben die Mieten nach oben. Kurzum, der kalte Wind des Neoliberalismus weht längst auch durch die Straßen der Vereinigten Stadt. In diesem erkalteten Klima ist ein Kiez wie Friedrichshain letzte Wärmestube. Hier leben Altlinke, sozialisiert in den kommoden Zeiten der sozialen Marktwirtschaft, Haus an Haus mit jungen Autonomen, die sich von Politikern und ihren Sonntagsreden über die soziale Verantwortung von Eigentum nicht länger indoktrinieren lassen. Ungeachtet der allfälligen ideologischen Differenzen sind im Friedrichshainer Kiez alle irgendwie links und alle per Du. Und der Kiez-Kumpelton evoziert jenes Wohlgefühl, das ein Mensch empfindet, der sich, ungeachtet gelegentlich auch laut ausgetragener Familienzwiste, geborgen weiß in der Solidarität des Clans. Ein Umzug nach Friedrichshain ist mehr als eine geografische Neuverortung. Es ist ein politisches Statement. Der Friedrichshainer weiß sich der langen Tradition des Widerstands verpflichtet, auf den dieser Ostberliner Bezirk, einst Wohnstadt eines stolzen Industrieproletariats, zurückblickt. Die eifrigsten Demokraten des Vormärz kamen aus Friedrichshain und ließen in Barrikadenkämpfen ihr Leben. 1,5 Jahrhunderte später waren es die Kirchen des Kiez, die in der Endphase des SED-Regimes das jugendliche Protestpotenzial sammelten. Im machtpolitischen Vakuum der Wendezeit kamen schließlich die ersten Hausbesetzer aus dem Westen und machten es sich in den unsanierten Altbauten mit ihren Kohleöfen, soweit es ging, gemütlich. Die im Westen längst erlahmte Hausbesetzerbewegung erlebte in Friedrichshain ihr Revival. Der Friedrichshainer Kiez ist noch immer der Ort, an dem sich der Mensch der Illusion hingeben kann, die Experimentierphase der Adoleszenz ins Lebenslängliche dehnen zu können. Es ist ein bisschen so, als sei die Zeit stehen geblieben, als habe man ein Instrument gefunden, jenen Zeitgeist zu konservieren, der zur Mythologisierung Berlins taugte. Als die Bürgersöhne der Provinz zwischen Kachelofenromantik und Matratzenlagerminimalismus den Abschied vom Modell der bürgerlichen Kleinfamilie feierten, die Frauen im knöchellangen Kaninchenfellmantel ihre hennerroten Haare durch den lichtlosen Berliner Winter spazieren trugen und einfach unwiderstehlich waren. In Friedrichshain ist man auf eine linke Weise sehr konservativ. Wir bleiben alle, ist die Kampfansage an die Renditejäger, die im zentrumsnahen Ostberliner Friedrichshain Witterung aufgenommen haben. Vielleicht waren die Bewohner der Liebig 14 nicht besonders beliebt im Kiez. Aber dass 2500 Beamte, rekrutiert aus dem gesamten Bundesgebiet, ein einziges Haus räumten, musste auch dem letzten Kiezbewohner die Macht des Kapitals vor Augen führen. Und mehr noch, dass die Tage der Kiezromantik gezählt sind. Denn je mehr die Global Player selbst in Berlin mit seinem schlecht funktionierenden Nahverkehr und seinen nachlässig gereinigten Straßen Witterung aufnehmen, desto klarer zeigt sich, wie instabil der Friedrichshainer Clan, wie brüchig die Solidargemeinschaft Kiez ist. In den Kiez-Kumpelton mischen sich zunehmend Dissonanzen. Noch dominiert in den Straßen des alten Arbeiterviertels neben den Vintage-Läden und den Partymachern für die Kleinkinder der neu zugezogenen Bourgeoisie, die von den Häuserkampfveteranen geschaffene Infrastruktur. Mieterläden beraten über Kampfstrategien gegen Spekulanten, die Volkskleiderkammer verschenkt gebrauchte Klamotten und der Weglaufladen verspricht Psychiatrieopfern eine Zukunft ohne Bevormundung. Eine warme Mahlzeit gibt's in der benachbarten Volksküche, ein vom letzten Tageslicht schwach ausgeleuchtetes Ladenlokal. Gegessen wird ab 7. Es gibt Pasta mit Tomatensauce, Saisonsalat mit einem Öl-Essig-Dressing. Als geistige Erfrischung wird politische Aufklärung gereicht. Ein aus YouTube-Schnipseln montierter Film über Massenproteste in Spanien flackert unruhig über eine weiße, bildlose Wand. Kaum einer sieht hin. Kaum einer redet. Es herrscht, vom heruntergedimmten Ton des Aufklärungsfilms abgesehen, konzentriertes Schweigen. Wie vor einer Schlacht. Die Gäste sind fast ausschließlich Männer, Veteranen der Alternativkultur in prekären Verhältnissen. Sie tragen alle schwarz. Schwarze Hosen, schwarze T-Shirts, grobstollige Stiefel. Ihr Resthaar liegt ihnen rattenschwanzdünn auf dem Rücken oder als Bürstenspur auf dem ansonsten glatt rasierten Schädel. Das martialische Aussehen der Gäste täuscht. Sie sind freundlich, tragen artig den leeren Teller in die Küche und loben die Köchin für die Raffinesse ihrer mit Nüssen angereicherten Salatsauce. Hier, in der schwach ausgeleuchteten Volksküche, haben die Männer aus dem Kiez alles Harte abgelegt. Die Anspannung, den Straßenhabitus der steten Wachsamkeit. Sie wirken jetzt ganz weich, wie domestiziert von der mütterlichen Geste des Essenausteilens. Haben sich die Augen scharf gestellt im Schummerlicht, sieht man die tiefen Furchen im Gesicht der Männer, ihr fortgeschrittenes Alter, das in einem irritierenden Kontrast steht zur Rebellenuniform. Nebenan geht Radio Ansage auf Sendung. Die Programmmacher sind Berufsfremde, Sozialarbeiter, Systemadministrator, Fotograf. Was sie eint, ist ihr Amateurstatus und die Überzeugung, dass man den bürgerlichen Medien nicht trauen kann. Inzwischen haben sie eine eigene UKW-Frequenz und schenken 7 Stunden in der Woche dem Kiezbewohner linke Gegenöffentlichkeit. Das Studio ist Besenkammer klein, im Vorraum warten die Studiogäste zwischen Faschingsgirlanden und Umzugskisten von Hornbach. Vertreter antifaschistischer Initiativen, Jungliteraten, Migrationsbeauftragte. Zu ihren Füßen sitzt der misanthropische Schäferhund des Jungliteraten, er hält knurrend jeden auf Abstand. Die Studiogäste haben ihre Lieblings-CD dabei, antifaschistisches Liedgut. Die Kampflieder sind allen vertraut und wenn Atze Wellblech »Heul doch Nazi« grölt, fallen alle ein in den Refrain. Der Hund legt seine Schnauze auf den Fußspann seines Herrn und schließt besänftigt die Augen. Hier in der Kreuziger Straße, wo sich Projekt an Projekt reiht, erscheint Friedrichshain noch heute in den harten Zeiten des Strukturwandels wie das Durchgangszimmer zur konkreten Utopie. In den Häusern der Armenspeisung gibt es immer eine warme Suppe. In irgendeinem Hinterhof lärmt immer irgendeine Band aus Solidarität mit den Unterdrückten und Entrechteten dieser Welt. Man kann sich zurücklehnen und die Beine ausstrecken in diesem Räucherstäbchen-Aroma friedfertigen Weltverbesserertums. Man muss nur die Flecken auf den Armlehnen der ausrangierten Polstergarnitur ignorieren. Der Gentrifizierungsprozess macht eine Entwicklung deutlich, die im Grunde genommen gleich nach der spektakulären Räumung der fast komplett besetzten Mainzer Straße im Jahr 1990 begann. Seit 1990 spaltete sich die Hausbesetzerbewegung in Friedrichshain. Die Mehrheit schloss den faustischen Pakt mit dem ehemaligen Gegner, kassierte Staatsknete und machte sich mit langfristigen Rahmenmietverträgen in der Tasche daran, die besetzten Häuser instand zu setzen. Diese Legalisierung entzweite die Szene. Die pazifizierten Hausbesetzer galten in den Augen derer, die sich dem Pakt mit der Macht verweigerten, als Verräter. Endgültig war der Bruch, als die etablierten Wohnkollektive ihre aufwendig sanierten Altbauten mit günstigen Krediten kauften und weil ihnen Wohneigentum ideologisch verdächtig war, in Genossenschaften umwandelten. Häuser wie die Liebig 14 hatten ein anderes Schicksal. Manchmal klopfte die Jewish Claims Conference an ihre Tür oder Erben aus Westdeutschland besichtigten das marode Objekt und verkauften es eilig. Dass der Investor, der letztlich die Liebig 14 kaufte, seine Mieter nicht einmal namentlich kannte, erklärt sich auch daraus, dass die Bewohner den Kontakt verweigerten, die Sanierungsabsichten so gut es ging sabotierten und Handwerkern den Zutritt verwehrten. So wuchs die Liebig 14 zu einer Trutzburg im Kiez, Schauplatz für letzte ideologische Schlachten. Das macht sie attraktiv für die Internationale der Kapitalismusverächter, und Autonome aus dem In- und Ausland rollen hier gerne für eine Weile ihren Schlafsack aus. Sie träumen, den Modergeruch feuchter Außenmauern in der Nase, von Freiräumen, lassen sich nicht kaufen für ein vages Komfortversprechen, heizen mit Kohle und verrichten klaglos ihre menschlichen Bedürfnisse auf zugigen Außentoiletten. Hatte etwa Che Guevara im bolivianischen Dschungel Wasserspülung? Seit der Spaltung der Besetzerszene steht die Altlinke unter Legitimationsdruck. In den Augen der Autonomen, deren Alltag ein ständiger Abwehrkampf gegen Räumungsklagen und Modernisierungsdruck ist, ist er ein Renegat. Er erwirbt Rentenansprüche und zeugt Kinder. Ein Salonlinker, der lieber verschrumpelte deutsche Äpfel im Bioladen an der Ecke kauft, als die schön polierten, aus Neuseeland importierten Granny Smith zu Dumpingpreisen im Penny an der Frankfurter Allee. Der dem neuen Tag mit dem Sonnengruß begegnet und sich im buddhistischen Zentrum von der Glücksbotschaft der Friedfertigkeit indoktrinieren lässt. So lebt der etablierte Linke in Friedrichshain einerseits recht komfortabel, andererseits ist er um seinen Ruf besorgt und agiert im ständigen Abwehrkampf gegen Verbürgerlichungstendenzen. Wie in guten alten Hausbesetzerzeiten, als das Leben noch wild und gefährlich war, ist in seinem Haus noch immer regelmäßig Plenum angesagt, wo sich die politische Willensbildung nach dem Konsensprinzip vollzieht und den Teilnehmern Geduld abverlangt. Er unterwirft sich dem Rigorismus der Basisdemokratie und verzichtet als Konsumverächter auf eine eigene Waschmaschine. Der Barrikadenkämpfer von einst denkt noch immer links, aber sein revolutionärer Kampf hat sich längst entschleunigt als Dienst am Nächsten. Vielleicht war es dieses Flair eines gesteigerten Laissez-faire, das einen wie Meinecke nach Friedrichshain brachte. Er bezog eine Wohnung im ersten Stock eines sanierten Altbaus, genau dort, wo das Katzenkopfpflaster der Liebigstraße auf die asphaltierte Rigaer Straße stößt. Die Kreuzung Rigaer Liebigstraße, im Szenejargon Dorfplatz genannt, ist das Hoheitsgebiet der Autonomen. Sie verachten das linke Friedrichshainer Establishment, den Suppenküchenaktivismus der Altlinken, ihr zahmes, karitatives Tun. Ihr Protest gegen die herrschenden Verhältnisse ist die direkte Aktion, ihre Propaganda die Tat. Und außerdem schlafen sie gerne lang. Meinecke, mit zwei Kindern und einer geregelten Arbeit im fortgeschrittenen Stadium der Verbürgerlichung begriffen, hatte nichts gegen die Autonomen, nichts gegen die Radikalität ihrer Sponti-Sprüche »Smash the Cops«, nichts gegen das Schmuddelkinder-Image, das sie pflegen. Klaglos nahm er die Vermüllung des Gehwegs hin, die ausrangierten Getränkekästen, Waschmaschinen, die vor dem Haus gegenüber lagerten, als wollten die dort logierenden Lesben und Transsexuellen die Wehrhaftigkeit ihres latent bedrohten Wohnexperiments erhöhen. Er respektierte ihren unkorrumpierbaren Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben, das sich als Verweigerung konkretisierte, in irgendeiner Form am Wertschöpfungsprozess teilzuhaben. Wenn er sich morgens auf den Weg zur Arbeit machte, grinsten ihn riesige, stilisierte Kämpfer von den Hausfassaden an und ein Transparent rief ihm zu: Es gibt ein Recht auf ein gescheitertes Leben. Meinecke stellte auch keine inquisitorischen Fragen, wie Baumann, der waschechte Berliner, das tat. Woher kommst du? Aus Mainz? Und wieso bist du nicht in Mainz geblieben? Schließlich war Meinecke selbst ein Kind der Provinz. Er hatte Verständnis für diesen Fluchtreflex. Überhaupt hatte er sehr viel Verständnis. Lange Zeit beschwerte er sich nicht über die Partys seiner Nachbarn, die am Abend jede Menge überschüssige Energie loswerden mussten. Aber die Partys waren auch um 2 Uhr noch nicht zu Ende. Das Gegröle wurde immer lauter, Mülltonnen wurden in Brand gesteckt, ein Chemieklo explodierte. Dann verschwand sein Rad. Dann brannte das Auto eines Freundes, der für eine Weile bei ihm logierte. Heute ertappt sich Meinecke zu seinem eigenen Entsetzen gelegentlich dabei, dass er die Nummer der Polizei wählt. Es ist der Moment, wenn sich der Affektstau im bürgerlichen Ruf nach Ruhe und Ordnung entlädt. Von Ruhe konnte allerdings in diesem Sommer nicht die Rede sein. Schließlich hatten die Autonomen, wie in einem Bekennerschreiben zu lesen war, verdammt viele Gründe, mal so richtig auf den Putz zu hauen. Was sie auch taten. An einem Aprilmorgen standen sie extra früh auf, um die zur Frühschicht eintreffenden Polizeibeamten in der Friedrichshainer Wache mit Molotow-Cocktails zu überraschen. Und als im Mai, nach einem Anschlag auf den S-Bahnhof Ostkreuz, einem Verkehrsknotenpunkt, für 2 Tage der Nahverkehr in weiten Teilen Berlins kollabierte, beglückwünschten sich die Verantwortlichen in einem an Hausmauern und Telefonzellen plakatierten Schreiben zu dem gelungenen Spektakel, das sie als humanitären Akt verstanden. »Wir glauben zu wissen«, konnten die Friedrichshainer noch Wochen später auf den allmählich vom Frühsommerregen aufgeweichten Plakaten lesen, dass unter all diesen Leuten, die auf ihren Zug warteten, einige dabei waren, die innerlich zu schmunzeln anfingen, sei es, weil der Chef sowieso ein Idiot ist oder man ihn aufgrund eines unvorhergesehenen Chaos mal einen Morgen oder einen ganzen Tag nicht ertragen musste oder weil man dem Leistungsdruck der Schule temporär entfliehen konnte. Tatsächlich schmunzelten nicht alle. Selbst in der autonomen Szene wuchsen die Akzeptanzprobleme. Die Pyrotechniker, unter Rechtfertigungsdruck, taten via Internet kund, dass sie ihre Arbeit schließlich nicht zum Spaß betrieben. Wenn eure Karre brennt oder auch mal die Scheiben zu Bruch gegangen sind, steht das eben auch für die 90-jährige Frau Liselotte Meyer, die langsam aus der Rosenstraße 8 ausziehen muss, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten kann. Auch die Polizei, die bei dem Brandanschlag auf ihre Wache wie durch ein Wunder keinen Personenschaden zu beklagen hatte, tut weiter ihre Arbeit. Wenn die Partygänger auf dem Dorfplatz, diesem mit Sessel so gemütlich ausgestatteten Open-Air-Club, mal wieder nicht nach Hause finden, rücken die Mannschaftswagen an. Das morgendliche Auftauchen der Polizei ist der ultimative Höhepunkt des Events. die zwischenzeitlich unter der narkotisierenden Wirkung des schal gewordenen Biers erlahmte Stimmung nimmt noch einmal Fahrt auf. Zunächst einmal stellen Beamte die Musik leise. Sie sprechen Platzverweise aus und versuchen, Einsicht zu erzeugen. Aber schon fliegen Steine. Flaschen zerschellen an Hausfassaden und an der Karosserie der Mannschaftswagen. Und wenn auch für den letzten der Beamten eine Gesprächsbereitschaft nicht erkennbar ist, geschieht es schon mal, dass die Polizei ein Haus stürmt und die Musikanlage kassiert. Im Juni postierten sich Späher der Polizei auf dem Dachboden der Justus-von-Liebig-Schule und richteten ihre Videokameras auf ein verdächtiges Objekt in der Rigaer Straße. Die Observation, die bald entdeckt und von nicht wenigen als Stasi-Methode kritisiert wurde, geschah mit Erlaubnis des Bezirksschulamts. Und der Schulleiter der nur wenige Schritte von der Liebig 14 entfernten Grundschule gab seinen Segen dazu. Schließlich hatte dieser mit den Autonomen in seiner Nachbarschaft noch mehr als eine Rechnung offen. Erstens besprühten sie ständig die Fassade seiner schönen neuen Turnhalle mit ihren Kampfansagen. Zweitens liegen die den ganzen Tag vorm Haus und warten, bis es Abend ist. Und vielleicht ist es diese Position des Liegens, diese demonstrative Haltung totaler Arbeitsverweigerung, die einen Mann so richtig in Rage bringt, der von Amts wegen seine Schüler auf Leistung dressiert. Es ist nicht ganz fair, die Autonomen in Friedrichshain nur als Nichtstuer abzuqualifizieren, als hätten sie das romantische Ideal vom Taugenichts für die Gegenwart adaptiert. Es ist auch nicht fair, sie mehrheitlich als Krawallkids zu denunzieren, wie dies eine vom Berliner Senat 2010 in Auftrag gegebene Studie über linke Gewalt tut. Den Verfassern der Studie, die ihr sonntägliches 3-Minuten-Ei vermutlich ohne jede Gewissensqual köpfen, kam auch nicht in den Sinn, dass diese angeblich auf Randale geeichten Kinder dem Durchschnittsbürger moralisch überlegen sein könnten. Zumindest, wenn es um die Frage des Tierschutzes geht. Denn der Autonome hat ein Herz für Tiere. Besonders für Hunde, die er gleich rudelweise adoptiert. Die Hunde eines Autonomen haben es gut, kennen keine Schläge und keinen Leinenzwang, denn in der Szene gilt der Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben für Mensch und Tier in gleichem Maß. Die Tiere leben ein Leben in größtmöglicher Freiheit, sind gepflegt und wohlgenährt, und folgen ihrem Herrn auch ohne Leine in vasallischer Treue. An einem Junisonntag lädt das Wohnkollektiv im Lesbenhaus zum veganen Solidaritätsbrunch. Der erwartungsgemäß bescheidene Erlös soll den Kampf Berliner Tierbefreier unterstützen, die gelegentlich Hühnerfarmen stürmen und mit Kundgebungen vor Berliner Häusern der Haute Couture der Damenkundschaft den Spaß an Nerz und Zobel verderben. Es ist ein schöner Tag. Kein Brandgeruch liegt in der Luft, keine Wolke trübt das Blau des Himmels, der sich in den Scheiben der verschlossenen Fenster spiegelt. Gegen Mittag treffen die ersten Gäste ein. Ein junges Paar mit Kinderwagen, ein Student auf einem Fahrrad, zwei englische Touristen. Die Gäste sind von einer zum anorektischen tendierenden Magerkeit. Ihre Haut trägt jenes anämische Weiß, mit dem der Mensch für seinen Verzicht auf Fleischkonsum geadelt wird. Sie warten geduldig, im Zustand sonntäglicher Entschleunigung. Auch der Säugling schläft friedlich unter dem schattenspendenden Baldachin seines Kinderwagens. Es schlägt 1 vom Turm der Galiläerkirche, es schlägt 2, und noch immer öffnet sich nicht die Tür zum Lesbenhaus. Vielleicht haben die Gastgeberinnen vergessen einzukaufen. Vielleicht ist der Termin schlecht gewählt. Tags zuvor haben Berlins Homo-, Bi- und Transsexuelle die Straße des 17. Juni wie jedes Jahr zum Catwalk umfunktioniert und zur Freude der Touristen und heterosexueller Gaffer in Pumps und bonbonfarbenen Tütüs ihre erotische Nonkonformität gefeiert. Vermutlich haben sich die Bewohnerinnen des Lesbenhauses bei diesem karnevalesken Schaulaufen des Christopher Street Days völlig verausgabt und liegen noch immer im Tiefschlaf. Im Traumland, wo die Liebe grenzenlos ist. Nach Stunden vergeblichen Wartens wenden sich die Gäste kommentarlos zum Gehen. Nur ein Engländer, leicht gereizt wegen dieser so undeutschen Unzuverlässigkeit, schreit in Richtung der noch immer geschlossenen Fenster: »I am hungry!« und hofft vergeblich auf ein Echo. Wenig später erwacht im Erdgeschoss des Hauses der Tag. Hier befindet sich hinter verbarrikadierten Fenstern das Daneben, eine linke Leselounge mit eigener Bibliothek, die mit Büchern und Broschüren politische Bildung zum Nulltarif bietet. Es gibt zapatistischen Kaffee und Merchandising-Produkte des antifaschistischen Kampfs wie T-Shirts und Buttons. Es kommen selten Besucher in diesen, vom Funzellicht einer Energiesparlampe schwach ausgeleuchteten, gruftartigen Raum. Einmal, erinnert sich ein junger Autonomer, den wir aus Camouflagegründen Jan nennen, kam ein Rentner. Der Greis hatte sich durch den finsteren, von allerlei schwer definierbarem Gerümpel verengten Flur – jemand hatte mal wieder die Glühbirnen aus der Deckenfassung geschraubt – mutig vorangekämpft. »Junger Mann«, sagte er mit zitternder Stimme, als im Halbdunkel die schmale Gestalt von Jan aufleuchtete. »So geht dit nicht. Räumen Sie mal gefälligst den Müll von der Straße.« Und Jan, Jurastudent mit guten Manieren, nahm den Besen und kehrte die Scherben zusammen, die vom Happening der letzten Nacht erzählten. Baumann, in der Kühle der Galiläakirche sitzend, sagt: »Berlin ist voller Verrückter. Alle Verrückten kommen nach Berlin.« Man musste wohl ein bisschen verrückt sein, um in die geräumige Liebig 14 zu ziehen. Vielleicht waren die neuen Mieter, die im Sommer ihren bürgerlichen Besitzstand in das frisch sanierte Haus trugen, auch nur irgendwie links und ein wenig naiv. Vielleicht kannten sie die Vorgeschichte des Hauses nicht. Jedenfalls, sagt ein Gerücht, denken die Ersten schon daran, wieder auszuziehen. Die Wohnqualität leidet, wenn ständig jemand vor die Haustür pinkelt.